Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Jona-Geschichte ist eine der alttestamentlichen Erzählungen, die sich insbesondere im Kindergottesdienst und im Religionsunterricht der Grundschule großer Beliebtheit erfreut. Das hat seinen guten Grund. Die Geschichte des Propheten Jona lässt sich einfach wunderbar nacherzählen, ist spannend bis zum Schluss und wartet mit immer neuen, unvorhergesehenen Wendungen auf. Jona wird von Gott berufen, aber Jona denkt nicht daran, Gottes Auftrag zu entsprechen. Er flieht, und als er seinen Fuß auf die rettenden Planken eines Schiffes setzt, sieht es ganz danach aus, als ob seinem Fluchtplan Erfolg beschieden sei. Aber weit gefehlt. Ein Unwetter macht alle Pläne zunichte. Dann der Nervenkitzel. Werfen die Seeleute Jona ins Meer oder nicht? Und schließlich das dramatische Ende der Flucht, das Wiedererwarten gar kein Ende ist. Ja, die Jona-Geschichte scheint wie gemacht für Kinderherzen und Kinderohren und Kinderköpfe, die noch nicht nachfragen, wie es denn sein kann, dass ein Fisch einen Menschen mit Haut und Haar verschlingt, nur um ihn nach 3 Tagen unversehrt und unverdaut wieder auszuspucken. Nun ist die Bibel ja von Hause aus gar kein Kinderbuch und erst recht kein Kindermärchenbuch, sondern ein Buch für Erwachsene und junge Leute. Auch dann, wenn manche ihre Geschichten wie die Jona-Geschichte märchenhafte Erzählelemente verwendet. Von daher wäre also zu fragen, was will, was kann, was hat die Jona-Geschichte uns als Erwachsene und euch als jungen Leuten zu erzählen? Welche Botschaft könnte sie haben für Menschen Ü10? Um dem auf die Spur zu kommen, lohnt es sich noch einmal auf den Beginn der Erzählung zu schauen. Da wird Jona vorgestellt. Und zwar mit den für unsere Ohren etwas dürftigen Worten: Jona, Sohn des Amittais. Im biblischen Kontext ist diese Formulierung nicht außergewöhnlich und trotz aller Knappheit durchaus aussagekräftig. Schließlich bindet sie den so Bezeichneten in einen bestimmten Familienzusammenhang ein und nebenbei macht sie klar, dass dieser Mensch zuerst und zuletzt das eine ist, nämlich der Sohn seines Vaters. Ich könnte mir vorstellen, dass Jona selbst sich auch so gesehen hat, als Sohn seines Vaters Amittais, als Teil einer Familie. Gott allerdings sieht in Jona offenkundig jemand anderen. Er sieht in ihm einen Menschen, der ansprechbar ist für Gott, einen, der hörfähig ist für Gottes Wort. Und damit liegt er offenkundig richtig. Das Wort des Herrn geschah zu Jona, so heißt es ja in der biblischen Erzählung. Und dieses Wortgeschehen umfasst offensichtlich beides: Gottes Anrede einerseits und Jonas Empfänglichkeit für das göttliche Wort andererseits. Nun ist es ja alles andere als selbstverständlich, dass wir Menschen ein offenes Ohr für Gottes Wort haben. Aber hier nun beim Propheten Jona, da braucht es keine heiligen Schriften, da braucht es keine priesterliche Weisung, es braucht noch nicht einmal so etwas wie einen brennenden Dornbusch. Stattdessen geschieht das Wort des Herrn und Jona ist ganz Ohr. Und so dringt Jona Gottes Auftrag, nach Ninive zu gehen, ungehindert bis zu Jona vor. Dieser Auftrag hat es allerdings durchaus in sich. Schließlich war Ninive in der Antike die Hauptstadt des assyrischen Weltreiches Und die Assyrer ihrerseits waren als ein besonders blutrünstiges Volk gefürchtet. Sofern sie die von ihnen besiegten Völker nicht vernichtet hatten, verschleppten die Assyrer sie und siedelten sie in einem anderen Gebiet ihres Großreiches an. 722 vor Christus hatten die Assyrer auch das Reich Israel mit dessen Hauptstadt Samaria erobert und zerstört, sowie die dortige Bevölkerung deportiert. Die Stadt Ninive, sie steht also gewissermaßen beispielhaft für Menschen, die man fürchten muss, für Menschen, die fern von Gottes Rechtsordnung auf das Recht des Starken setzen und damit grausame Erfolge feiern. Und genau dieser Stadt soll Jona auf den Kopf zusagen, dass es in Wahrheit weder einen gottfreien noch einen rechtsfreien Raum gibt, weil es nichts auf dieser Welt gibt, was den Blicken Gottes verborgen wäre, auch nichts Böses. Ja, Gottes Auftrag, nach Ninive zu gehen, hat es wahrhaftig in sich. Es ist ein Auftrag, den man nur mit großem Mut oder besser gesagt nur mit großem Gottvertrauen annehmen und meistern kann. Und wenn wir davon ausgehen, dass Gott Jona nicht mit etwas beauftragt, was er nicht leisten kann, dann heißt das, Gott sieht in Jona einen solchen Menschen. Einen Menschen, der zu einem so großen Gottvertrauen fähig ist, dass er es mit einem dermaßen herausfordernden Auftrag aufnehmen kann. Jona selbst sieht sich allerdings ganz und gar nicht so. Darum verweigert er sich dem Auftrag Gottes. Man könnte auch sagen, er verweigert sich, der zu sein, den Gott in ihm sieht. Oder, noch ein bisschen pointierter, er verweigert sich, der zu sein, der er eigentlich ist. So macht sich Jona oft zwar auf den Weg, wie Gott es gesagt hatte, aber er läuft genau in die verkehrte Richtung. Und was mit uns Menschen geschieht, wenn wir in die verkehrte Richtung laufen, wenn wir unserer tiefsten Bestimmung nicht entsprechen und uns weigern, der oder die zu sein, die wir eigentlich sind? Das erzählt die Jona-Geschichte in überaus anschaulichen Bildern. Jonas und unser Leben wird zu einer einzigen großen Flucht. Mögen wir auf dieser Flucht noch so klug und umsichtig umgehen, es ist gewissermaßen unausweichlich, dass wir unsere innere Balance verlieren, unseren Halt und früher oder später im Meer unserer Ängste, unserer Sorgen, unserer Wut untergehen. Genau das jedenfalls geschieht Jona. Die Seeleute werfen ihn in die tosenden Wellen und geben ihm dem Untergang preis. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, so sagt es Hermann Hesse, aber in der Jona-Erzählung ist es wunderbarerweise das Ende, dem der Zauber des Neubeginns innewohnt. Ein Fisch verschlingt Jona. Im Leib des Fisches, wie einst im Leib der Mutter, ist Jona auf sich selbst zurückgeworfen, am Ende seiner Flucht angelangt. Am Ende seiner Flucht vor Gott und am Ende seiner Flucht vor sich selbst. Hier im Leib des Fisches macht Jona gewissermaßen mit sich selbst Bekanntschaft, lernt den Jona kennen, der er eigentlich ist. Und so steigen aus der Tiefe seines Herzens Gebetsworte auf von inniger Schönheit und wahrhaft abgrundtiefem Vertrauen. Ja, diesem Ende wohnt wahrhaftig ein Neubeginn inne. Jona ist der Mensch geworden, der er in Gottes Augen immer schon war. Ein Mensch voller Vertrauen. Voller Vertrauen in den Gott seines Lebens. Das macht, die Bibelkenner unter Ihnen und euch werden das wissen, keinen Heiligen, keinen perfekten Menschen aus ihm. Jona bleibt ein Mensch mit Ecken und Kanten. Die weitere Erzählung lässt daran keinen Zweifel aufkommen. Und doch, die Erfahrung, die Jona am Tiefpunkt seines Lebens mit sich selbst und mit Gott gemacht hat, bleibt von grundlegender Bedeutung und gibt seinem Leben eine neue Richtung. Und so geschieht, was geschehen muss. Der Fisch spuckt Jona aus und das Leben beginnt gewissermaßen noch einmal von vorn. Bleibt nur noch die Frage, was hat das alles mit uns zu tun? Ich denke, eine ganze Menge. Denn die Ähnlichkeiten zwischen Jona und uns sind größer, als es auf den ersten Blick scheinen mag. So haben auch wir häufig eine reduzierte Sicht auf uns selbst. Wir sehen in uns ja auch nicht selten nur den Sohn, die Tochter unserer Eltern. Geprägt nicht nur von deren Genen, die uns bis in die kleinste Körperzelle hinein mit ihnen verbinden, sondern auch von dem, was sie uns ansonsten an Gutem und Schlechtem mit auf den Lebensweg gegeben haben. Beispielsweise Meinungen und Ansichten darüber, wie man das Leben zu sehen und zu führen habe. Oder auch Meinungen und Ansichten darüber, wer und wie man selber sei. Fleißig oder träge, klug oder schusselig, liebenswert oder unakzeptabel, um nur einige wenige jener Werturteile zu nennen, die wir häufig unhinterfragt übernehmen und zu unserer eigenen Wahrheit machen. Wie bei Jona sieht Gott auch in uns anderes und mehr. Und ich bin davon überzeugt, Gott sieht in uns vor allem seinen Sohn, seine Tochter. In der Taufe hat er uns ja schließlich dazu gemacht. Und wenn wir uns, wie Jona, eine gewisse Hörfähigkeit bewahrt haben, wenn wir ein offenes Ohr haben für die Stimme, die in unserem Herzen spricht, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Ich glaube, dann kommt auch unser Leben in Bewegung. Dann bekommt auch unsere Lebensreise eine tiefere Bestimmung, einen tieferen Sinn. Denn dann sind nämlich auch wir aufgefordert, in unserem Reden und Schweigen, unserem Tun und Lassen, Gottes Wahrheit zu bezeugen. Gottes Wahrheit über unsere Mitmenschen und nicht weniger Gottes Wahrheit über uns selbst. Dass Gott uns gewollt und geschaffen hat, dass er uns in Jesus Christus liebt und uns auf Augenhöhe begegnen will, und dass er im Heiligen Geist Einzug gehalten hat in unsere Herzen, damit nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Mit dieser Wahrheit zu leben, das ist genauso erfüllend und beglückend wie herausfordernd. Und wahrscheinlich wird es uns zuweilen auch so gehen wie Jona, dass wir lieber bei unserer eigenen kleinen Wahrheit bleiben und in die falsche Richtung laufen. Einfach, indem wir uns weigern, der oder die zu sein, die wir eigentlich sind. Aber selbst wenn wir dabei gehörig aus der Balance kommen oder gar den Boden unter den Füßen verlieren, mit Gottes Hilfe wird dem Tiefpunkt ein segensreicher Anfang innewohnen und wir werden zu dem, wozu wir berufen sind, Menschen des Vertrauens. Menschen, die Gottes Wahrheit bezeugen. Menschen, die darum wissen, dass sie geliebt sind, von allem Anfang an. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.